Hey, herzlich willkommen beim Helikopter-Talk. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, wenn es wieder heißt, heute schon im Hubschrauber gesessen und wir gemeinsam mit unserem Gast einen imaginären Hubschrauberflug erleben werden. Ich bin Gottfried Clausen und wir wollen durch diese gewonnene Hubschrauberperspektive überraschende Dinge wahrnehmen, Erlebnisse reflektieren und frische Impulse erhalten. Heute möchte ich dir Georg Taubmann vorstellen und dir zu Beginn kurz erzählen, wer er ist und was er so macht. Georg Taubmann ist der internationale Direktor der Entwicklungs- und Hilfsorganisation Shelter Now International. Seit über 37 Jahren arbeitet er in verschiedenen zentralasiatischen Ländern und seit etwa 8 Jahren auch im Nordirak. Gemeinsam mit seiner Frau Marianne hat er mitgeholfen, die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Shelter Now International 1983 zu gründen. Sie arbeiteten 16 Jahre lang unter afghanischen Flüchtlingen in Pakistan und 8 Jahre lang in Afghanistan, auch während der Taliban-Herrschaft. Durch ihre Arbeit wurden Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, medizinischer Versorgung, Wasserversorgung, Bildung, Berufsausbildung von Waisenkindern, Ausbildung von Taubstummen, Haus-, Schul- und Straßenbau und in der Nothilfe aufgebaut. Georg, vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast, in diesem Podcast uns zur Verfügung zu stehen. Du schreibst in deinem Buch, irgendwann kam ein Hubschrauber angedröhnt und flog ganz dicht über uns hinweg, wobei er eine Menge Staub aufwirbelte. Ich rannte unseren Befreiern davon direkt auf den Hubschrauber zu. Georg, was war geschehen? Grüß dich.
Ja, hallo Gottfried. Ja, wir sind ja von den Taliban gefangen genommen worden und dann sind ja die Taliban, nachdem die Oppositionstruppen nach Kabul kamen, sind ja dann aus Kabul geflüchtet, haben uns aus den Gefängnissen rausgeholt. Wir haben damals schon gedacht, dass sie uns wahrscheinlich dann gleich hinrichten werden, weil das haben sie oft gemacht mit ihren Gefangenen.
Wie lang warst du gefangen?
3,5 Monate. Und wir hatten zuletzt keine Hoffnung mehr, dass wir rauskommen. Und wie ich dann gesehen habe, dass sie uns Richtung Kandahar bringen, Kandahar war ja das Zentrum der Taliban und auch von Al-Qaida, da wusste ich, dass es dann die Endstation sein wird für uns, dass die uns dort dann auch umbringen werden. Und das haben sie, die haben dann noch andere Gefangene mitgeschleppt. Und denen haben sie im Auto das auch gesagt. Ja, und dann kamen wir zu dieser Stadt Ghazni und da haben sie sich nur kurz aufgehalten. Die Taliban wollten da einfach nur mit ihren Kollegen sprechen und dann mit uns weiterfahren. Und in dieser Zeit gab es einen Aufstand in der Stadt. Die Leute in der Stadt haben die Taliban vertrieben, haben das Gefängnis gestürmt und haben uns im Gefängnis gefunden.
Okay.
Haben uns dann rausgeholt aus dem Gefängnis. Die waren selber also völlig erstaunt. Keiner wusste, dass wir da waren. Und dann war aber die Stadt noch umzingelt von den Taliban. Und wir haben eigentlich einen Gegenangriff erwartet in der Nacht. Und es war dann auch sehr angespannt. Viele von den Kämpfern waren auf den Häusern, auf den Dächern und haben sich vorbereitet auf einen Gegenangriff. In der Zwischenzeit haben wir die US-Armee informiert. Wir haben auf Pakistan angerufen, also das Rote Kreuz, und die haben dann die Amerikaner eingeschaltet. Und die haben dann ein Satellitentelefon reingeschmuggelt zu uns. Und über dieses Satellitentelefon konnten wir uns dann verständigen. Ja. Und die Amerikaner haben gesagt, wir müssen um 12 Uhr nachts zu einem bestimmten Ort kommen. Und wir haben es auch geschafft, dahin zu kommen.
Okay. Und dann, es war sehr kalt da wahrscheinlich.
Wir saßen nachts draußen und ich habe dann noch mit dem Satellitentelefon noch kurz vorher die Amerikaner informiert. Ich so, wir sind jetzt da, wo ihr gesagt habt. Und dann haben sie gesagt, okay, wartet einfach dort, ihr müsst in einer Linie dort sitzen, einfach ruhig und am besten ihr macht ein paar Zeichen, so Lichtzeichen, aber wir hatten da nichts. Ja. Und wir hatten nur einen Afghane kam mit uns mit, der mit in diesem Haus war, wo wir uns aufgehalten haben. Und er hatte nur eine kleine Laterne. Und dann saßen wir dort und dann kamen schon die Hubschrauber und flogen über uns drüber.
Das waren diese großen Transporthubschrauber, oder was
Genau,
waren das für Hubschrauber?
diese großen, diese mit diesen zwei Rotorblättern, diese
Ja.
großen Hubschrauber. Und die sind dann über uns drüber geflogen und wir haben natürlich gedacht, die fliegen jetzt gleich vor unsere Nase, weil wir haben ihnen gesagt ungefähr, wo wir sind. Und dann sind sie weiter geflogen und dann haben sie uns nicht gesehen, sind immer wieder gekommen und das ging fast ungefähr eine Stunde. Das war für uns wie eine Ewigkeit. Wir
Wow.
kannten das, wir sind fast verrückt geworden, weil wir haben gesagt, wieso sehen die uns nicht? In der Zwischenzeit war auch die Batterie leer. Ich konnte nicht mehr mit dem
Okay.
Satellitentelefon sprechen. Und so kamen die immer wieder. Und die haben uns dann hinterher erzählt, dass sie einfach, die haben uns einfach nicht gefunden. Und die sind einmal sogar an der verkehrten Stelle gelandet, hätten beinahe ein Feuergefecht gehabt mit einer Gruppe von Afghanen, sind dann wieder
Wow.
entkommen. Und dann haben wir gesehen, dass die uns nicht finden und haben dann angefangen, ein Feuer zu machen mit dieser kleinen Laterne, die wir hatten. Da war ein kleines, so eine Kerosinlampe. Damit dann,
Und da habt ihr dann irgendwelche Kleidung angezündet, oder
genau,
was habt ihr
da haben
gemacht?
die Frauen ihre Kopfbedeckung runtergeholt und haben wir das verbrannt. Dann hat eine Frau den Pullover ausgezogen, dann hat mir noch eine Decke dabei und dieser Afghane hat dann noch ein bisschen Holz geholt. Und nach einiger Zeit kam wieder ein Hubschrauber. Wir haben dann gehört später, dass sie eigentlich aufgeben wollten nach einer Stunde. Die wollten dann aufgeben. Und aber haben sie es nochmal versucht. Und wir waren völlig verzweifelt. Wir sind aufgesprungen. Wir haben diesen Stecken, der da gebrannt hat, den haben wir rumgeweht und haben gerufen und so weiter. Und dann plötzlich ist dieser Hubschrauber, ist um uns rumgeflogen und ist runtergegangen, ist über unser Feuer drüber geflogen, also ziemlich knapp, und wieder hochgegangen. Und dann war er weg. Und die haben dann noch
Und
so ein.
dann hattet ihr alle Hoffnung verloren.
Und dann waren wir waren ungefähr so, wie wenn du in einem Ozean schwimmen würdest, die Haie sind um dich herum, das Flugzeug, was dich sucht sucht dich und sieht dich da unten nicht und plötzlich fliegt es wieder weg. Und wir waren völlig verzweifelt, wir konnten nicht mehr reden, wir saßen dort in der Kälte und waren völlig verzweifelt. Wir hatten Angst, dass die Taliban wieder zurückkommen und plötzlich, während wir so in das Dunkle reinstarren, plötzlich schreit jemand, do you speak English? Und die Heather,
Okay.
das war die jüngste Frau, die war vielleicht so 25 Jahre alt, die hat sofort geschrien, yes, we speak English. Und ich habe jetzt gedacht, das sind irgendwelche Afghanen, die uns da jetzt entdeckt haben. Und dann ich war total mit den Nerven am Ende. Ich habe gesagt, shut up, you know, and why do you say that, you know? Weil ich habe gedacht, das sind jetzt Afghanen, die uns das sehen, da
Okay.
draußen sitzen. Es war ja auch Ausgangssperre. Und dann plötzlich sehen wir so komische Gestalten, die haben ausgesehen wie Leute, die vom Mars kommen, ne? Mit Antennen und mit diesen
Nachtsichtgeräten.
Nachtsichtgeräten und Gewehre, die ich noch nie gesehen habe, und rasten auf uns zu. Und dann haben sie uns gezählt und dann haben sie nur
Und dich nicht
bis
erkannt, glaube
mich
ich,
nicht
ne? Du
erkannt, weil ich
warst
habe ausgesehen wie, ich habe so einen langen
so gut
Bart. Ja.
wie ein
Und
Afghane.
ja, und natürlich, ich habe so einen langen Bart gehabt wie die Taliban und habe auch diese Kleidung angehabt, haben sie nur sieben gezählt. Wir waren zu acht. Da habe ich gesagt, nein, 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 no, no. I also belong to this group. Und dann haben sie mich angeschaut und ich gesagt, I'm George. Und dann, oh yeah, okay, dann. Und dann, die sind dann ganz langsam, sind die dann in Richtung von den Hubschrauber gelaufen, ganz langsam eigentlich gegangen. Der war natürlich irgendwo um die Ecke, also den konnten wir gar nicht sehen. Und die haben halt immer, weil die konnten ja mit den Nachtsichtgeräten alles sehen. Die ganzen Afghanen, die auf den Dächern saßen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, warum gehen die so langsam? Ich habe gesagt, come on, guys, let's run. Lass uns doch rennen. Und ich bin dann sogar schon vorausgerannt und bin in ein Loch reingefallen. Dann haben sie mich wieder rausgezogen. Und dann, während wir noch weitergehen, sehe ich ganz links unten, sehe ich so einen riesigen Chinook-Helikopter.
Ja.
Und dann bin ich, ich bin einfach dahin gerannt mit den anderen zusammen, die Herren hinter mir her. Ich wusste ja nicht, dass man dann hinten reingeht. Bin dann reingerannt gegen eine Stahltür und bin dann hingeflogen und die Heather auf mich drauf und dann bin ich einfach in den Hubschrauber reingekrappelt, habe mich dann einfach irgendwo in so ein Eck reingelegt und plötzlich ein paar Minuten später hebt dieser Helikopter ab und es war ein unglaubliches Gefühl. Also wir haben überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Wir haben nur noch gehofft, dass wir einen gnädigen Tod bekommen, wenn sie uns dann hinrichten in Kandahar, dass wir uns vielleicht erschießen oder dass es schnell geht. Und jetzt plötzlich diese Wende und der Hubschrauber hebt ab und für mich war das alles vorbei.
Nun heißt das Podcast ja Hubschrauber Talk. Und wenn man im Hubschrauber sitzt, dann hat man eine ganz andere Perspektive. Und wenn du jetzt mal so imaginär in den Hubschrauber steigst, so auch rückblickend, was hast du wahrgenommen? Wie war das da für dich?
Ja, wie wir so hoch geflogen sind und je weiter wir oben waren und so, das ist irgendwie so, wie wenn, ja, wenn dieses ganze Trauma, diese ganze schreckliche Geschichte so von uns so weggegangen ist. Und wir waren zwar immer noch sehr angespannt, aber wir waren einfach. Das war wie so ein Befreiungsakt. Ich glaube, das ist schon nochmal ganz anders, wenn man plötzlich dann mit einem Hubschrauber entkommt, als wenn man dann vielleicht irgendwo unten ist und irgendwo wegrennt. Es war
Ja, oder mit einem
unbeschreibliches Gefühl.
Fahrzeug gefahren wird.
Ja, es war unbeschreibliches Gefühl. Ja.
In deinem Buch, das du geschrieben hast, zusammen mit Eberhard Mühlern, da kann man ja nun eine ganze Menge dieser spannenden Dinge auch im Detail nachlesen. Ich werde das dann später noch einblenden. Es gibt es überall zu kaufen. Jetzt, was mich total überrascht, Georg, ist, du hast so viel Schlimmes erlebt. Du hast dich für die Afghanen dort im Land und auch für die in Pakistan massiv eingesetzt, hast unglaublich viel für sie bewirkt und dann hast du dieses schlimme Erlebnis gemacht. Jetzt steht auf diesem Buchtitel Zurück in Kabul. Ganz überraschend, du bist, obwohl du das alles durchlebt hast, wieder zurückgegangen. Was hat dich motiviert?
Ja, stimmt, wir sind als ganze Familie, meine Frau und unsere zwei Söhne, wir sind wieder 6 Monate später waren wir wieder zurück in Afghanistan.
6 Monate.
Ja. Und ich muss sagen, es gab verschiedene Gründe. Das eine war natürlich, wir haben ja ungefähr 25 Jahre schon in Pakistan und in Afghanistan gearbeitet und haben gesehen, erst war diese Flüchtlingskrise, wo 5 Millionen Flüchtlinge nach Pakistan geflohen sind und wir haben dort den Flüchtlingen geholfen. Dann ist die sowjetische Armee abgezogen, dann sind wir nach Afghanistan rein, haben wieder mit Afghanistan versucht mit aufzubauen. Dann kamen die Taliban und jetzt war der Zeitpunkt, wo das Taliban-Regime ist ja gestürzt worden. Und wo so eine neue Phase kommt für Afghanistan. Jetzt war Afghanistan frei und viele Afghanen gingen wieder zurück in ihr Land. Und wir haben uns natürlich, das haben wir natürlich uns immer erhofft, dass wir eines Tages das erleben könnten. Und das war mein Wunsch. Aber als Christ bete ich auch immer und sage, Gott, was ist dein Wille? Weil ich wusste, das war mit sehr vielen Gefahren verbunden, auch wieder zurückzugehen. Wusste auch nicht, ob meine Frau mitmacht, ob wir das auch verkraften. Und dann haben wir alle vier haben gebetet und haben immer wieder Gott gesagt, er soll uns führen und soll uns zeigen, ob das wirklich dran ist. Und dann hatten wir so einen tiefen Frieden und so eine Freude, trotz der Gefahren. Und das ist eigentlich dann immer geblieben. Und wir wussten, das ist auch so, wie man Gottes Reden erfahren kann, dass man einfach den Frieden Gottes spürt, den niemand einen wegnehmen kann. Und dann haben wir, dass uns unsere Kirchengemeinde gesagt, unsere Organisation hat gesagt, wir wollen wieder zurückgehen.
Wie haben die
Und
reagiert?
die haben gesagt, wir sind verrückt. Und also
Erinnerst du dich noch, was der Außenminister Joschka Fischer zu dir gesagt hat, als du
genau,
den dann in Afghanistan getroffen hast?
der hat gesagt: Was, Herr Taubmann, Sie sind wieder hier. Und da war eine Gruppe von Psychologen, die wollten mit mir eine Radiosendung machen, also wollten einfach, keiner konnte das verstehen. Ich war letztes Jahr in Österreich, habe dort bei einer Veranstaltung gesprochen und meine Gastgeber haben mir erzählt, wie wir damals zurückgegangen sind, hat das österreichische Fernsehen darüber berichtet. Und das war
Wow.
natürlich für viele unglaublich. Dann wollten auch verschiedene, also Spiegel, Stern, ich glaube, dann Fokus, die wollten dann alle mitkommen. Und Fokus ist dann auch wirklich gekommen, nachdem ich schon, ich glaube, so einen Monat dort war, und haben dann einen ziemlich großen Artikel über uns geschrieben.
Berichtet.
Ja. Und für mich war das einfach, ich wollte gerne dabei sein, aber wollte
Wie
trotzdem von
Afghanistan
Gott wissen,
aufgebaut wird.
ja, wollte aber trotzdem von Gott
Nun hat sich
wissen.
das Blatt ja wieder gewendet. Wann war das? In welchen Jahren, wo du so Hoffnung hattest, dass sich das jetzt aufbauen lässt?
2002, also 19, am Ende des Jahres, im November, wurde die Taliban-Regierung dann endgültig gestürzt. Dann wurde eine neue Regierung eingesetzt im Dezember 2001. Und dann 2002 ging es eigentlich mit dem Wiederaufbau los. Und dann sind wir auch zurückgekehrt in der Zeit.
Jetzt sind wir in dem Jahr 2021. Es gibt einen NATO-Beschluss im April, dass die NATO abzieht ab 1. Mai. Wie sieht das für dich jetzt aus, im Hubschrauber, wenn du im Hubschrauber sitzt und das jetzt mal so von oben holistisch betrachtest?
Also, wenn man diese 20 Jahre zurückschaut, ist es unglaublich. Ich sage ja immer, wir müssen immer das, was in Afghanistan geschehen ist, müssen wir einfach sehen, wir müssen einfach die Geschichte auch sehen. Wie hat Afghanistan vor 20 Jahren ausgesehen oder vor 30 Jahren, wie dieser Krieg war? Der Krieg hat ja vor 40 Jahren angefangen. Und in diesen 20 Jahren ist so viel aufgebaut worden. Die Straßen sind gebaut und Hunderte oder Tausende von Schulen, die Universitäten sind wieder aufgebaut worden. Heute, wenn wir in die Ministerien gehen, wir arbeiten ja mit den verschiedensten Ministerien zusammen, da sitzen kompetente Leute drin. Und wir haben einen neuen Flughafen, das ist eine neue Verfassung, ein neues Parlament und es waren demokratische Wahlen. Und das ist alles in diesen letzten 20 Jahren aufgebaut worden. Natürlich haben die Taliban wieder versucht zurückzukommen. Leider werden sie sehr stark unterstützt von verschiedenen Regierungen und auch islamistischen Organisationen und haben immer mehr Gebiete wieder eingenommen. Aber die afghanische Armee ist auch immer stärker geworden. Und die NATO und die amerikanischen Truppen haben immer mehr Gebiete eigentlich an die Afghanen übergeben. Und ich denke, wenn es noch ein paar Jahre so weitergegangen wäre, dann hätten die Afghanen das selber meistern können. Und jetzt plötzlich ziehen die raus. Ohne Bedingungen. Die haben keine Bedingungen an die Taliban gestellt. Und
Keine Bedingungen.
wir wissen genau, dass die afghanische Armee nicht ihr Land verteidigen können, ohne Unterstützung der ausländischen Truppen.
Was
Und
fühlst du, Georg, wenn du das so siehst, wo du jetzt so unglaublich viel Energie reingesteckt hast und auch eben jetzt auch berichtest, dass so große Fortschritte erzielt wurden? Was fühlst du jetzt in dieser Situation?
also für mich, für meine ganzen Kollegen, für alle Afghanen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sind einfach erschüttert, die können es nicht glauben. Wir haben die schlimmsten Befürchtungen. Ich habe ja in der Taliban-Zeit in Kabul gelebt mit meiner Familie. Wir wissen ja diese ganzen Kämpfe, die aus der ganzen Welt kamen, diese Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen, diese furchtbaren Beschränkungen, vor allem für Frauen, die Ängste, die jetzt da sind bei unseren afghanischen Freunden. Wir haben gestern wieder darüber gesprochen mit unserem Landesleiter in Afghanistan, was wir tun können für unsere Mitarbeiter, falls die Taliban kommen und wie wir sie beschützen können. Wahrscheinlich werden viele Organisationen das Land verlassen und Afghanistan wird wieder
Okay.
zurückfallen in, ja, in schlimme Zeiten. Und wir
Also
hoffen,
dein Votum ist, die Zeit ist zu früh
zu früh,
abzuziehen.
ja.
Zu früh. Wie viele Jahre hätte es noch deiner Meinung nach gebraucht, bis das endgültig stabil ist?
Ich denke, vielleicht, es hätte vielleicht noch 2, 3 Jahre gebraucht. Und vor allem hätten sie dann, es wäre auch wichtig gewesen, dass sie vielleicht dann auch nochmal, dass sie vielleicht noch einen Stützpunkt dort gehabt hätten. Die geben ja jetzt alles auf. Wenn jetzt wirklich irgendwie schlimme Dinge passieren, die können ja gar nicht mehr zurückkommen. Und wir arbeiten zum Beispiel auch im Nordosten in Faisabad. Da war die Bundeswehr. Die hat dort die Armee ausgebildet, hat dort für Sicherheit gesorgt, hat dann die hat dann alles dann übergeben an die afghanische Armee und konnte sich dann zurückziehen. Das ist so ein Beispiel, wie es in vielen Gegenden geschehen ist. Aber dann plötzlich zu sagen, wir gehen jetzt raus und ohne Bedingungen und sie nehmen ja auch jetzt auch ihre Hubschrauber mit, ihre ganzen Flugzeuge und alles. Und die afghanische Armee ist nicht in der Lage, ihr Land zu verteidigen.
Das
Und
zu
wir,
kontrollieren.
ja. Ja, das ist,
Georg,
ja.
du hast ein großes Team dort, das du leitest. Du bist internationaler Direktor von Shelter Now International. 20 Nationen. Ich wollte dich noch fragen, welche Tipps kannst du geben oder wie soll ich sagen, welche Möglichkeiten oder wie gelingt es dir, so ein großes Team überhaupt zu leiten mit diesen ganzen unterschiedlichen Bedürfnissen, Sprachbarrieren, kulturellen Dinge? Was sind so deine Learnings, wenn du mal so von oben das betrachtest?
Ja, also wie du schon gesagt hast, wir kommen aus verschiedensten Ländern, Kulturen, auch verschiedene Altersgruppen. Und wenn ich mal die ganzen Länder zusammenzähle, aus denen unsere Mitarbeiter kamen, es sind es 20 oder jetzt vielleicht sogar schon mehr. Und sie kamen also aus Europa, aus Deutschland, Holland, England, Tschechien, Finnland, Rumänien. Dann haben wir Mitarbeiter aus Australien, Südafrika, USA, Tadschikistan, Indien, Philippinen, Korea. Also aus wir hatten einmal, letztes Jahr hat unser Team in Kabul, die waren aus 5 verschiedenen Kontinenten. Und auch
Die
mit
gemeinsame
verschiedenen,
Sprache ist Englisch dann, oder? Was
ja,
redet
die
ihr?
gemeinsame Sprache ist Englisch. Und was ganz wichtig ist, also wir sind alle überzeugte Christen und wir sagen alle, dass Jesus unser Herr ist. Wir richten unser Leben aus nach seiner Lehre, nach seinen Prinzipien und Jesus ist unser Vorbild. Und wir sagen immer, wenn wir Konflikte haben mit unseren Kulturen, was ist eigentlich die Kultur, die Jesus uns zeigt? Ja, weil es gibt ja, also das ist auch ganz wichtig. Leute kommen wirklich, sind sehr motiviert. Also keiner von denen bekommt ein Gehalt von uns. Die bringen alle ihr eigenes Geld mit. Und wir haben alle gemeinsame Ziele, auch Werte. Das schätze ich übrigens bei dir.
Die erzählst du vorher. Das ist so,
Genau.
wenn man bei Shelter Now mitarbeiten möchte und onboardet quasi, dann werden diese Sachen klar gemacht,
Genau.
vermittelt.
Ich sage immer, wenn ich jemanden nachts um 3 Uhr aufwecke und sage, was sind die Ziele, und dann kommen dann auch noch die Werte, dann musst du das sagen können, ohne jetzt groß überlegen zu müssen. Und das finde ich auch so super bei dir, Gottfried. Wir hören jeden Sonntag das Ziel der Gemeinde, ganz klar. Und alles ist auch ausgerichtet auf dieses Ziel hin. Und es ist so wichtig. Ich kenne so viele Organisationen, die keine klaren Ziele haben. Und das ist genau das, was wir auch haben. Die Leute sagen, jawohl, wir stellen uns hinter diese Ziele. Wir arbeiten zusammen. Wir brauchen uns zusammen. Und das ist auch das, was uns und dann haben wir auch ein Commitment, eine gewisse Verpflichtung auch zu einem guten Teamleben, zu
Okay.
guten Beziehungen. Und das ist uns ganz wichtig. Wir sagen jeder von euch, okay, ihr seid überzeugte Christen, ihr stimmt mit den Zielen überein. Ich habe ein Commitment, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Team-Members, zu meinen Teammitgliedern habe. Und
Wie
nicht,
pflegt ihr die? Wie macht ihr das praktisch?
erstens mal, wir alle kommen zu einer Schulung, auch 3 Wochen werden sie geschult, bevor sie dann rausgehen. Dann sprechen wir auch sehr viel über die Kultur, in der sie leben werden. Das ist ja dann wieder eine andere Kultur.
Ja.
Das ist die dritte Kultur. Also ihre erste Kultur ist vielleicht die deutsche Kultur. Dann kommen sie in ein internationales Team, die dann auch eine gewisse Kultur hat. Und dann sprechen wir sehr viel auch über einfach, wie wir Beziehungen, wie wir andere verstehen. So haben wir einen Strength Finders Kurs gemacht, wo man die Stärken
Ja. Ja.
erkennt, auch die Schwächen der Leute, wo man sich einfach versteht, die verschiedenen Charakteren, die verschiedene haben, verschieden. Und dann ist es auch wichtig, dass wir auch den anderen erzählen, was in ihrer Kultur wichtig ist. Zum Beispiel, es geht mit
Okay.
Begrüßung schon los. Wir hatten Koreaner in unserem Team. Da kann man nicht einfach auf sie zugehen und sie umarmen. Und die Frauen zum Beispiel, die sind auch im Team immer noch sehr, bis noch ein bisschen Distanz und so.
Ja.
Und dass wir einfach verstehen, wie begrüßt man euch? Was ist für euch wichtig? Ne?
Ja.
Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig, und da sprechen wir auch viel darüber, ist Konfliktbewältigung.
Okay.
Wie lösen wir Konflikte? Weil es gibt Konflikte. Ihr müsst euch
Ja,
mal
natürlich,
vorstellen,
unausweichlich. Ja.
5 Kontinente, unterschiedliches Alter und auch verschiedene Kirchengemeinden, wo die verschiedenen kommen. Und jetzt noch dieser Druck auf uns, Gefahren da, dass man gekidnappt wird, man hört von Bombenanschlägen und. Und dann muss man oft sehr viel Zeit, wir sind oft sehr viel Zeit in unseren Häusern, weil wir manchmal oft
Ja,
nicht rausgehen
weil ihr
können.
euch schützen müsst, weil ihr nicht
Genau.
rausgehen könnt.
Und dann kommen Konflikte. Und dann ist
Ja.
es wichtig, dass wir darüber, wie lösen wir diese Konflikte? Und die Asiaten, die sind aber ruhig, die sagen nichts mehr zu dir. Ich habe einen philippinischen Bruder, der hat dann überhaupt nicht mehr geredet. Dann musste ich das aus ihm rausziehen, was los ist. Dann hat ihn eine Schwester aus der Schweiz verletzt, weil sie sehr geradeaus mit ihm gesprochen hat. Das macht man in der asiatischen
Okay,
Kultur nicht. Wir sind sehr
macht keiner.
geradeaus. Was du jetzt
Ja.
gesagt hast, das ist eine Lüge. Und in der Kultur macht man das ganz, ganz anders. Und ich sage, okay, lasst uns mal in die Bibel reinschauen, ins Neue Testament. Was sagt die Bibel? Ja, wenn dich jemand verletzt hat, dann geh zu dieser Person, sprich mit dieser Person, nimm vielleicht noch jemand mit
Ja.
und sag die Wahrheit in Liebe und nicht einfach, das hast du getan. Und so sprechen wir darüber und müssen immer wieder diese Konflikte bewältigen. Und das schaffen wir eigentlich auch ganz gut. Und wir wissen auch, wir brauchen uns gegenseitig. Und was wir auch machen, wir kommen jeden Tag oder so 5-mal in der Woche zusammen zu einer Andacht. Wir beten zusammen, wir
Okay.
singen zusammen, wir lesen zusammen die Bibel. Und das muss
Es
ich
gibt
echt
eine ganz
sagen,
klare
das
Ausrichtung.
ist ganz toll. Und weil Jesus auch unser Vorbild ist, ne? Und da möchte ich vielleicht ganz kurz zum Ende auch dazu was lesen. Da heißt es in dem Brief, den Paulus an die Philipper schreibt, sagt er im Vers 2, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Hier haben wir wieder das gemeinsame Ziel.
Okay, ja, die gemeinsame
Rechthaberei,
Vision, genau.
genau, Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr
Klasse.
sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll sich auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.
Seine Kultur.
Ja, das ist die
Wo
Jesuskultur.
steht das, Georg? Sagst du nochmal die Stelle?
In dem Brief von Paulus an die Philipper, im zweiten Kapitel, vom zweiten Vers bis zum fünften Vers.
Bis zum fünften Vers. Okay. Ja, wow. Wir laufen jetzt, oder du läufst mit deiner Organisation in stürmisches Gewässer, stürmische See. Ich hab gehört, ihr werdet zunächst einmal bleiben, ihr werdet nicht zurückziehen. Was trägt dich gerade jetzt in der Aussicht, dass das nicht leicht wird, weil du es ja schon erlebt hast?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir glauben und beten und hoffen für das Beste für Afghanistan, aber bereiten uns vor auf das Schlimmste. Und also wir treffen Vorbereitungen, was es dazu kommt, dass die Taliban übernehmen, dass das Militär, die Armee auseinanderfällt, dass es wieder zu einem Bürgerkrieg kommt. Dann müssen wir wahrscheinlich uns zurückziehen für eine Zeit lang, vielleicht auch. Manchmal machen wir das auch so, wenn es im Norden keine Kämpfe gibt, dann gehen wir erstmal in eine andere Gegend. Aber wenn wir merken, dass dann müssen wir uns zurückziehen. Das ist ja schrecklich immer, wenn dann solche Armeen dann reinkommen, gerade die Taliban. Ich habe mir vorgestern eine Botschaft angehört von einem Taliban-Führer, der hat schon gesagt, es wird Rache geben. Wir werden den
Voller Hass.
Krieg weiterführen, auch gegen alle, die mit der Regierung zusammengearbeitet haben, mit der Armee, mit der Polizei, auch die mit ausländischen Organisationen gearbeitet haben. Und in solchen Situationen ist es am besten dann, dass wir und auch unsere Mitarbeiter, wir überlegen uns auch, was wir für unsere Mitarbeiter tun können, dass wir sie vielleicht in Sicherheit bringen, zumindest die Schlüsselmitarbeiter auch. Und wir beten einfach ganz viel, dass Gott einfach eingreift und dass es noch zu einer Wende kommt. Und dass vielleicht die NATO sich nochmal ihre Meinung ändert oder dass vielleicht die Taliban doch, dass sich einige mehr gemäßigte Taliban sich vielleicht mit der Regierung vereinigen und dass es zu einer Lösung kommt. Sieht nicht so danach aus, aber wir beten dafür und wir hoffen das Beste.
Georg, das hoffe ich mit dir und alle, die uns zuhören, hoffen das bestimmt auch. Wer noch mehr über deine spannende Geschichte hören möchte, zurück in Kabul gibt's überall zu kaufen, auch bei Eberhard, bei mylanmedien.de. Das ist spannend wie ein Krimi, da kann man richtig eintauchen und fast ein bisschen fühlen, wie es so war. Ansonsten, wo gibt's Informationen über deine Organisation? Wo kann man Näheres hören?
Im Internet könnt ihr über www.shelter.de könnt ihr mehr über Shelternow erfahren oder www.shelter-now.org. Also, aber ich denke wahrscheinlich shelter.de ist am einfachsten.
Der schnellste Zugang.
Ja, und da könnt ihr noch mehr Informationen haben über unsere Projekte. Und wenn wir mehr einfach wissen möchtet, auch über auch sonst, über unsere Mitarbeiter, über das, was sie genau machen, und dann könnt ihr uns gerne anrufen. Meine Büronummer ist hier in Bayern, hier in Sulzbach-Rosenberg. Das ist unser internationales Büro hier, 09661 815 8352.
Vielen Dank, Georg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist viel beschäftigt und das waren wirklich atemberaubende Einblicke, sehr zu Herzen gehend, sehr berührend, sehr ermutigend. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke, Gottfried. Ich habe es sehr gerne gemacht. Ja, vielen Dank.